Presto aus der Sinfonie Nummer 1 von Karl Maria von Weber. Das war Hartmut Hähnchen mit dem Kammerorchester Karl Philipp Emanuel Bach.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
So, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, heute die 5. von 15 Folgen aus Manon Lescaut von Abbé Prévost. Ein Roman, eine Beichte über die Liebe, aber es geht auch sehr viel um Geld. Denn nach dem Tod von Ludwig XIV. Begann unter der Regentschaft von Philipp von Orléans eine Zeit noch größerer höfischer Verschwendung und ungehemmten Vermehrung des Geldes durch zügellose Spekulation. Das kommt einem alles so bekannt vor. Sicher gab es auch Zölle, aber noch keine Bitcoins, die gab es noch nicht. Aber zum Thema. De Grieux, unser Protagonist, lebt in Geldsorgen, denn seine geliebte Manon sucht sich jeweils den Burschen mit der schwärzesten Kreditkarte und um da mithalten zu können, lässt er sich also in die Kreise ihres Bruders einführen. Ein Kreis von Spitzbuben, Halunken und Falschspielern. Peter Lieck liest jetzt.
Ich beschloss also, meine eigenen Ausgaben so einzuschränken, dass ich jederzeit imstande wäre, die ihren zu bestreiten. Und mir lieber 1000 nötige Dinge nicht zu gönnen, als ihr auch nur das Überflüssige zu versagen. Die meiste Sorge machte mir der Wagen, weil ich keine Möglichkeit sah, Pferde und Kutscher zu halten. Ich klagte Lescaut mein Leid. Ich hatte ihm nicht verhehlt, dass ich von einem Freund 100 Pistolen bekommen hatte. Er wiederholte mir, wenn ich mein Glück im Spiel versuchen wolle und bereit sei, gutwillig 100 Franken zu opfern, um seine Genossen für einen Abend freizuhalten, scheine es ihm keineswegs ausgeschlossen, dass ich auf seine Empfehlung in die Zunft aufgenommen werden könnte. So sehr sich alles in mir dagegen sträubte, zum Betrüger zu werden, ließ ich mich doch durch die grausame Notwendigkeit fortreißen. Noch am selben Abend führte Lescaut mich als Verwandten ein. Hinzufügend, man dürfe von mir umso größeren Eifer erwarten, als mir Fortunas Gunst in besonders hohem Maße Not tue. Aber damit es nun eben nicht so aussähe, als wäre ich ganz und gar ein Habe-nichts, verkündete er, ich hätte die Absicht, Ihnen ein Souper zu geben. Die Einladung wurde angenommen. Ich bewirtete sie fürstlich. Man sprach viel von meinem angenehmen Äußern und meinen glücklichen Anlagen. Man behauptete, von mir sei viel zu erhoffen, denn da in meinem Gesicht etwas sei, das ganz nach Ehrenmann aussehe, werde kein Mensch meine Kunststücke bei mir vermuten. Zum Schluss dankte man Herrn Lescaut dafür, dass er dem Orden einen Novizen von solchen Meriten zugeführt habe und betraute einen der Kavaliere damit, mich für ein paar Tage in die Lehre zu nehmen. Der Hauptschauplatz meiner Taten sollte das Hotel Transsilvania sein, wo in einem Saal ein Pharao-Tisch stand und zu anderen Karten- und Würfelspielen auf der Galerie Gelegenheit war. Diese Hochschule wurde zugunsten des Fürsten von R. betrieben, der damals in Clagny lebte, und die meisten seiner Beamten gehörten zu unserer Gesellschaft. Soll ich es zu meiner Schande gestehen? Die Lehren meines Meisters hatten sehr bald die besten Erfolge. Vor allem erwarb ich große Geschicklichkeit, die Volte zu schlagen. Und mit Hilfe meiner langen Spitzenmanschetten wusste ich, eine Karte unauffällig genug verschwinden zu lassen, um selbst die schärfsten Augen zu täuschen und so eine Menge ehrlicher Spieler ohne einen Wimperzucken zu ruinieren. Diese ungewöhnliche Fertigkeit beschleunigte meine Erfolge dermaßen, dass ich mich schon nach wenigen Wochen im Besitz namhafter Summen sah, außer dem, was ich redlich an meine Spießgesellen abgab. Ich fürchtete mich nun nicht mehr, Manon von unserem Verlust in Chaillot zu erzählen. Und zum Trost mietete ich ein möbliertes Haus, wo wir uns mit dem Anschein von Reichtum und Sicherheit einrichteten. Tiberisch hatte unterdessen nicht versäumt, mich häufig zu besuchen. Seine Sittenrichterei nahm kein Ende. Immer von Neuem hielt er mir das Unrecht vor, das ich an meinem Gewissen, meiner Ehre, meinem Glück begehe. Ich nahm seine Ermahnungen freundschaftlich hin, und obwohl ich nicht die mindeste Neigung fühlte, sie zu befolgen, war ich ihm doch dankbar für seinen Eifer, weil ich wusste, aus welcher Quelle er kam. Manchmal zog ich ihn auch harmlos auf, sogar in Manons Beisein, und ermahnte ihn, nicht sittenstrenger zu sein als eine große Zahl von Bischöfen und anderen Priestern, die sehr wohl eine Geliebte mit einer Pfründe zu vereinen wüssten. »Schau her«, rief ich, auf die Augen der meinigen deutend, »sage mir, ob es eine Sünde gibt, die nicht durch eine so schöne Ursache gerechtfertigt würde.« Er versuchte es immer wieder mit Geduld, lange Zeit. Als er jedoch sah, dass mein Reichtum wuchs und ich ihm nicht nur die 100 Pistolen zurückzahlte, sondern auch ein neues Haus mietete, meine Ausgaben verdoppelte und mich mehr denn je in den Strudel der Vergnügungen stürzte, schlug sein Ton und sein Verhalten völlig um. Er klagte über meine Verstocktheit, drohte mir mit den Strafen des Himmels und prophezeite mir einen Teil der Schicksalsschläge, die nur allzu bald wirklich über mich hereinbrachen. »Du kannst«, sagte er, »unmöglich auf rechtmäßigen Wegen zu dem vielen Geld gekommen sein, das du für dein Lotterleben verbrauchst. Du hast es unredlich erworben. Es wird dir auf gleiche Art genommen werden. Die ärgste Strafe Gottes wäre es, wenn er es dich ruhig genießen ließe. Alle meine Ratschläge sind fruchtlos gewesen. Ich sehe voraus, dass sie dir bald auch lästig sein würden. Lebe wohl, undankbarer, schwacher Freund. Möchten deine verbrecherischen Freuden vergehen wie Schatten? Möchte dein Gut und Geld rettungslos zerrinnen und du allein von allem entblößt zurückbleiben, damit du die Nichtigkeit der Güter spürst, die dich jetzt sinnlos berauschen? Dann wirst du mich wieder bereit finden, dich zu lieben und dir beizustehen. Für jetzt aber breche ich den Umgang mit dir ab, denn das Leben ist mir widerwärtig, das du führst.« Diese Bußpredigt hielt er mir in meinem Zimmer unter den Augen Manons. Er stand auf, um zu gehen. Ich wollte ihn zurückhalten, aber Manon fiel mir in den Arm und sagte, er sei ein Narr, man müsse ihn laufen lassen. Seine Worte verfehlten nicht einigen Eindruck auf mich zu machen. Ich erwähne solche Augenblicke, in denen ein Wille zur Umkehr sich in meinem Herzen regte, weil ich später der Erinnerung an sie einen Teil meiner Widerstandskraft in den unglücklichsten Lagen meines Lebens verdankte. Manons Liebkosungen verscheuchten im Nu den Kummer, den dieser Auftritt mir verursacht hatte. Wir fuhren fort, ein Leben zu führen, das aus nichts als Vergnügungen und Liebe bestand. Wie unser Reichtum wuchs, wuchs auch unsere Leidenschaft. Venus und Fortuna hatten keine glücklicheren und zärtlicheren Sklaven. Götter, warum die Welt ein Jammertal nennen, da man solche Wonnen in ihr genießen kann? Aber ach, ihr Wesen ist es zu schnell zu vergehen. Welche andere Seligkeit würde man sich noch wünschen, wenn sie dazu geschaffen wären, ewig zu dauern? Die unseren teilten das Schicksal aller, sie dauerten kurz und bittere Reue folgte ihnen. Ich hatte im Spiel so hohe Gewinne gemacht, dass ich daran dachte, einen Teil meines Geldes anzulegen. Meine Hausangestellten wussten um meine Erfolge, besonders mein Kammerdiener und Manons Zofe, vor denen wir arglos über alles sprachen. Das Mädchen war hübsch, mein Diener in sie verliebt. Sie hatten es mit einer jungen und nachsichtigen Herrschaft zu tun, die sie leicht zu hintergehen hofften. Sie schmiedeten ihren Plan und führten ihn so gründlich aus, dass wir uns nie wieder von dem Schlag zu erholen vermochten. Eines Abends hatte Lescaut uns ein Souper gegeben und es war gegen Mitternacht, als wir heimkehrten. Ich rief meinen Diener, Manon ihre Zofe. Weder er noch sie erschien. Man sagte uns, sie seien schon seit 8 Uhr nicht mehr im Hause gesehen worden. Um 8 seien sie weggegangen, nachdem sie einige Koffer hätten fortschaffen lassen, angeblich in meinem Auftrag. Mir dämmerte die Wahrheit, aber alle Ahnungen wurden von dem Anblick übertroffen, der sich mir bot, als ich mein Zimmer betrat. Das Schloss meines Kabinetts war erbrochen und mein Geld samt allen meinen Kleidern verschwunden. Während ich noch über das Geschehnis grübelte, stürzte Manon ganz verstört herein, um mir zu sagen, dass ihr Zimmer in gleicher Weise ausgeraubt sei. Dieser Schlag traf mich so grausam, dass ich alle Kräfte der Vernunft aufbieten musste, um nicht in Tränen und Jammer auszubrechen. Aus Angst, Manon mit meiner Verzweiflung anzustecken, setzte ich eine gefasste Miene auf. Ich sagte ihr in scherzhaftem Ton, Ich würde mich an irgendeinem Gimpel im Hotel Transylvania schadlos halten. Aber sie schien so erschüttert von unserem Unglück, dass ich selber, anstatt sie mit meinem geheuchelten Gleichmut aufzuheitern, nur umso betrübter wurde. »Wir sind verloren«, sagte sie mit Tränen in den Augen. Umsonst suchte ich sie mit Zärtlichkeiten zu trösten. Meine eigenen Tränen verrieten, wie verzweifelt und ratlos mir selber zumute war. Ja, wir waren wirklich so völlig ruiniert, dass uns auch nicht ein Hemd blieb. Ich entschloss mich, sogleich nach Lescaut zu schicken. Er riet mir, unverzüglich zum Polizeipräsidenten und zum Präfekten von Paris zu gehen. Ich tat es, aber zu meinem großen Unglück. Denn abgesehen davon, dass dieser Schritt und alle Bemühungen, zu denen ich die beiden Justizbeamten veranlasste, nichts ans Licht brachten, gab ich Lescaut dadurch Zeit, mit seiner Schwester zu reden und ihr während meiner Abwesenheit einen schrecklichen Gedanken einzugeben. Er sprach ihr nämlich von Herrn von G.M., einem alten Lüstling, der seine Liebesfreuden verschwenderisch zu bezahlen pflegte, und malte ihr die Vorteile, die sich ihr boten, wenn sie sich ihm verkaufte, so verlockend aus, dass sie, verstört wie sie war, auf alles einging, was er ihr vorschlug. Der saubere Handel wurde abgeschlossen, bevor ich zurückkehrte, und die Ausführung auf den nächsten Tag verschoben, bis Lescaut Herrn von G.M. verständigt haben würde. Er war noch in der Wohnung und wartete auf mich, als ich kam. Manon war jedoch zu Bett gegangen und hatte ihren Diener beauftragt, mir zu sagen, sie brauche etwas Ruhe und bitte mich, sie heute Nacht allein zu lassen. Lescaut ging, nachdem er mir einige Pistolen angeboten hatte, die ich annahm. Es war fast 4 Uhr, als ich mich zu Bett legte. Und da ich mir noch lange den Kopf zerbrach, wie ich mir wieder ein Vermögen schaffen könnte, schlief ich so spät ein, dass ich erst gegen 11 oder 12 Uhr mittags aufwachte. Ich sprang rasch auf, um nach Manons Befinden zu fragen. Man sagte mir, sie sei vor einer Stunde mit ihrem Bruder ausgegangen, der sie in einer Mietskutsche abgeholt habe. So rätselhaft mir eine solche Ausfahrt mit Lescaut schien, zwang ich mich doch gewaltsam, meinen Argwohn zu unterdrücken. Ich ließ ein paar Stunden verstreichen, die ich mit Lesen verbrachte. Endlich vermochte ich meine Ungeduld nicht länger zu bemeistern und ging mit großen Schritten in unseren Zimmern auf und ab. In dem Manons fiel mein Blick auf einen versiegelten Brief, der auf dem Tisch lag. Die Aufschrift war an mich, die Züge von ihrer Hand. Ich öffnete ihn mit einem tödlichen Schauder. Er lautete: »Ich schwöre dir, mein lieber Chevalier, dass du der Abgott meines Herzens bist und dass es keinen Menschen in der Welt gibt, den ich so lieben könnte, wie ich dich liebe. Aber siehst du nicht, meine geliebte arme Seele, dass in der Lage, in der wir sind, die Treue eine törichte Tugend wäre? Glaubst du, man kann von Herzen glücklich sein, wenn man kein Brot hat? Der Hunger könnte einen verhängnisvollen Irrtum bei mir zur Folge haben. Es könnte geschehen, dass ich eines Tages meinen letzten Seufzer aushauche in dem Wahn, es sei ein Liebesseufzer. Ich bete dich an, sei gewiss, aber überlass mir für eine Weile die Sorge für unsere Zukunft. Wehe dem, der jetzt in meine Netze fällt. Ich arbeite daran, meinen Chevalier reich und glücklich zu machen. Mein Bruder wird dir Nachricht von deiner Manon bringen. Er wird dir sagen, wie sie geweint hat, dass sie dich verlassen muss. Ich war, nachdem ich diesen Brief gelesen, in einer Gemütsverfassung, die ich schwer beschreiben könnte. Denn ich weiß noch heute nicht, welche Empfindungen mich damals bewegten. Es gibt Zustände im Leben, die sich mit nichts vergleichen lassen, was man bisher erfahren hat. Man kann sie anderen Menschen nicht erklären, weil sie keine Vorstellung davon haben. Und man hat Mühe, sich selber klar zu werden, weil einem eben keine Erinnerung an früher Erlebtes und an ähnliche Gefühle zu Hilfe kommt. Was immer jedoch in mir vorging, sicher ist, dass Schmerz, Zorn, Eifersucht und Scham im Spiele waren. Und ein Glück wäre es gewesen, hätte nicht auch mehr als sie alle die Liebe daran teilgehabt. Sie liebt mich. Ich will es glauben, rief ich, Aber müsste sie denn nicht auch ein Ungeheuer sein, wenn sie mich hassen wollte? Welches Anrecht hätte jemals ein Mensch auf ein Herz, wenn ich nicht Anrecht auf das ihre haben sollte? Was bleibt mir noch für sie zu tun übrig nach allem, was ich ihr geopfert habe? Und doch verlässt sie mich und glaubt sich, die Undankbare gegen meine Vorwürfe dadurch zu sichern, dass sie mir sagt, sie liebe mich noch immer. Sie fürchtet den Hunger. Gott der Liebe, welche Herzensrohheit und was für eine Antwort auf mein Zartgefühl. Ich habe ihn nicht gefürchtet, ich, der ich mich ihm so bereitwillig ausgesetzt habe, indem ich die Geborgenheit im Vaterhause und meine ganze Zukunft ihr zuliebe preisgab. Ich, der ich mir selbst das Notwendige versagte, um ihre Launen und Wünsche befriedigen zu können. Sie betet mich an, schreibt sie. Wenn du mich anbeten würdest, Undankbare, dann wüsste ich wohl, von wem du dich hättest beraten lassen. Zumindest wärst du nicht so ohne Abschied davon. Mich muss man fragen, wenn man wissen will, welche grausamen Qualen der aussteht, der sich von etwas trennt, das er anbetet. Man müsste den Verstand verloren haben, um sich freiwillig dem auszusetzen. Meine Klagen wurden durch einen Besuch unterbrochen, auf den ich nicht gefasst war. Lescaut. Henker, schrie ich ihn an, nach meinem Degen greifend. Wo ist Manon? Was hast du mit ihr gemacht? Diese Bewegung erschreckte ihn. Wenn ich ihn so empfänge, sagte er, wo er doch komme, um mir über den größten Dienst zu berichten, den er mir habe erweisen können, so werde er gehen und nie wieder den Fuß in mein Haus setzen. Ich lief zur Zimmertür, die ich sorgfältig verschloss. Bilde dir nicht ein, rief ich, mich wieder an ihn wendend, dass du mich noch einmal zum Narren machen und mich mit deinen Fabeln beschwatzen kannst. Verteidige dein Leben oder gib mir Manon zurück. Sachte, sachte, nicht so heftig, entgegnete er. Das ist es ja gerade, was mich herführt. Ich komme, um Ihnen ein Glück zu vermelden, an das Sie gar nicht denken und für das Sie mir sicherlich Dank wissen werden. Ich verlangte sofortige Aufklärung. Er erzählte mir, dass Manon außerstande, die Angst vor dem Elend und die Aussicht auf eine so jähe Veränderung unserer Lebensweise zu ertragen, ihn gebeten habe, ihr die Bekanntschaft des Herrn von G.M. zu verschaffen, der als ein freigebiger Mann gelte. Er hütete sich wohl, mir zu sagen, dass dieser Rat von ihm ausgegangen und die Wege von ihm geebnet worden waren. »Ich habe sie heute Morgen hingeführt«, fuhr er fort, »und der wackere Mann war so angetan von ihren Vorzügen, dass er sie sofort einlud, ihm in seinem Landhaus Gesellschaft zu leisten, wohin er sich jetzt für einige Tage begeben hat. Ich, fügte Lescaut hinzu, der ich mit einem Blick übersah, welchen Vorteil das für sie haben könnte, brachte ihm auf gute Art bei, dass Manon bedeutende Verluste erlitten habe und kitzelte ihn so mit seiner Großmut, dass er ihr zunächst einmal gleich 200 Pistolen schenkte. Ich habe ihm gesagt, das sei für den Augenblick sehr anständig, aber in nächster Zeit stünden ihr große Ausgaben bevor, zumal sie auch die Sorge für einen jüngeren Bruder auf sich genommen habe, der uns nach dem Tod unserer Eltern sozusagen auf den Armen geblieben sei. Er werde sie, wenn er sie seiner Wertschätzung für würdig halte, doch gewiss nicht in diesem armen Jungen leiden lassen, den sie als ihr zweites Ich betrachte. Die Geschichte ist ihm denn auch sehr zu Herzen gegangen und er hat sich verpflichtet, ein bequemes Haus für sie und Manon zu mieten, denn sie selber sind dieser arme Waisenknabe. Er hat versprochen, euch nett einzurichten und euch monatlich 400 gute Pfund zu zahlen, was, wenn ich richtig rechne, 4.800 im Jahr macht. Er hat, bevor er aufs Land abreiste, seinen Verwalter beauftragt, ein Haus zu suchen und es für seine Rückkehr bereit zu halten. Sie werden dann also Manon wiedersehen, die ihnen 1.000 Küsse schickt und ihnen sagen lässt, dass sie sie mehr liebt denn je. Ich setzte mich nieder und verlor mich in Gedanken über diese fratzenhafte Gestaltung meines Schicksals. Ich war von so widerstreitenden Gefühlen zerrissen und so völlig ratlos, dass ich lange Zeit da saß, ohne auf die vielen Fragen zu antworten, mit denen Lescaut in mich drang. Noch einmal erhoben in diesem Augenblick Ehre und Tugend ihre Stimme in mir und redeten mir ins Gewissen. Noch einmal wandte ich die Augen seufzend zurück auf Amiens, auf mein Vaterhaus, auf Saint-Sulpice und alle die Orte, wo ich in Unschuld gelebt hatte. Welche unermessliche Kluft trennte mich von jenem glücklichen Dasein? Ich sah es nur noch von fern, wie ein Schattenbild, das noch meine reuevolle Sehnsucht auf sich zog, aber zu schwach war, meine Willenskraft zu erwecken. Welches Verhängnis, fragte ich mich, hat mich so zum Verbrecher gemacht? Die Liebe ist ja doch eine unschuldige Leidenschaft. Warum hat sie sich für mich in eine Quelle des Elends und der Verderbnis verwandelt? Wer hinderte mich, ruhig und ehrenhaft mit Manon zu leben? Warum heiratete ich sie nicht, ehe ich von ihrer Liebe etwas verlangte? Würde mein Vater, der mich so zärtlich liebte, nicht eingewilligt haben, wenn ich mit ehrenhaften Gründen in ihn gedrungen wäre? Ach, mein Vater hätte sie selber lieb gewonnen, als eine reizende Tochter tausendfach würdig, die Frau seines Sohnes zu sein. Und ich wäre jetzt glücklich in Manons Liebe und der Liebe meines Vaters, umgeben von der Achtung aller redlichen Menschen, gesegnet mit allen Glücksgütern und mit dem Frieden der Rechtschaffenheit. Was für ein trauriges Bild nun dagegen. Was für eine schmähliche Rolle, die man mir da ansinnt. Was? Ich soll teilen? Aber gibt es denn ein Schwanken, wenn Manon es so gewollt hat? Und ich sie verliere, wenn ich Nein sage? Herr Lescaut, rief ich und schloss die Augen, als könnte ich die qualvollen Gedanken dadurch ausschalten. Wenn Sie die Absicht hatten, mir einen Dienst zu erweisen, so danke ich Ihnen dafür. Sie hätten einen ehrenhafteren Weg einschlagen können, aber es ist nun einmal geschehen, nicht wahr? Denken wir also nur noch daran, wie wir Ihre Bemühungen ausnützen und Ihren Plan durchführen wollen. Lescaut, den mein Wutausbruch und mein darauf folgendes langes Schweigen schon sehr beunruhigt hatte, war entzückt, dass meine Entscheidung so ganz anders ausfiel, als er ohne Zweifel erwartet hatte. Er war nichts weniger als ein Held, wofür ich in der Folge noch deutlichere Beweise bekam. Ja, beeilte er sich zu erwidern. Es ist ein sehr guter Dienst, den ich Ihnen da erwiesen habe, und Sie werden sehen, dass wir mehr Vorteile daraus ziehen werden, als Sie erwarten. Wir beratschlagten nun, wie wir verhindern könnten, dass Herr G.M. etwa Verdacht gegen unsere Geschwisterschaft schöpfte, wenn er mich größer und älter fände, als er sich vielleicht vorgestellt hatte. Wir fanden keinen anderen Weg, als dass ich mich recht einfältig und provinzlerisch gebärden und ihm vorreden sollte, ich wolle geistlicher werden, und ginge täglich zweimal zur Schule. Auch kamen wir überein, ich müsse, wenn ich das erste Mal zu der Ehre zugelassen würde, ihn zu begrüßen, mich so ärmlich wie möglich kleiden. 3 oder 4 Tage später kam er nach Paris zurück. Er selbst geleitete Manon in das Haus, das sein Verwalter mit aller Sorgfalt hergerichtet hatte. Sie benachrichtigte sogleich Lescaut von ihrer Rückkehr. Lescaut benachrichtigte mich und wir begaben uns alle beide zu ihr. Der alte Liebhaber war schon weggegangen. Trotz der Selbstüberwindung, mit der ich mich ihrem Willen unterworfen hatte, konnte ich doch bei Manons Anblick den Groll in meinem Herzen nicht ganz unterdrücken. Sie fand mich traurig und niedergeschlagen. Die Freude, sie wiederzusehen, vermochte den Kummer über ihre Untreue nicht völlig zu bezwingen. Sie hingegen schien überglücklich und machte mir Vorwürfe wegen meiner Kälte. Wider Willen kamen mir die Worte Verräterin und Treulose über die Lippen, und ein Seufzer entrang sich mir. Anfangs spottete sie über meine Einfalt. Als sie aber sah, wie meine Blicke immer nur traurig auf ihr ruhten und wie schwer es mir fiel, mich in eine Lage zu finden, die meinen Empfindungen und Wünschen so zuwider war, ging sie allein in ihr Kabinett. Einen Augenblick später folgte ich ihr. Ich fand sie ganz in Tränen. Als ich fragte, warum sie weine, sagte sie, »Das kannst du dir ja leicht denken. Wie willst du, dass ich noch weiterleben soll, wenn mein Anblick zu nichts mehr dient, als dich düster und schwermütig zu stimmen? Seit einer Stunde, die du hier bist, hast du nicht eine einzige Zärtlichkeit für mich gehabt. Und meine nimmst du hin, mit einer Hoheitsmiene, wie der Großtürke im Harem. Schau, Manon, erwiderte ich und schlang meine Arme um sie. Ich kann dir nicht verbergen, dass mir todtraurig ums Herz ist. Ich rede jetzt nicht von der Aufregung, in die mich deine plötzliche Flucht versetzt hat, und auch nicht von deiner Grausamkeit, mich ohne ein Trostwort zu verlassen, nachdem du die Nacht in einem anderen Bett geschlafen hast. Der Zauber deiner Gegenwart würde mich noch viel mehr als das vergessen lassen. Aber glaubst du, ich könnte ohne Seufzer, ohne Tränen, und Tränen traten mir in die Augen, indem ich das sagte, an das traurige, jämmerliche Leben denken, das ich nach deinem Willen in dem Hause hier führen soll? Lassen wir meine Geburt und meine Ehre beiseite. So schwache Argumente kommen gegenüber einer Liebe wie der meinigen nicht mehr in Frage. Aber diese Liebe selber, kannst du dir nicht vorstellen, wie sie stöhnt unter der Qual, sich so übel belohnt, so grausam misshandelt zu sehen? Von einer undankbaren, hartherzigen Geliebten. Sie fiel mir ins Wort. Hör zu, sagte sie, mein Chevalier. Es ist unnütz, mich mit Vorwürfen zu quälen, die mir das Herz zerreißen, da sie von dir kommen. Ich sehe, was dich kränkt. Ich hatte gehofft, du würdest auf den Plan eingehen, durch den ich uns wieder zu einigem Wohlstand verhelfen wollte. Und wenn ich den ersten Schritt dazu ohne dich tat, so geschah das nur, um dein Zartgefühl zu schonen. Aber da du nicht einverstanden bist, verzichte ich darauf. Sie bitte mich, fügte sie hinzu, nur für heute noch um etwas Nachsicht. Sie habe schon 200 Pistolen von ihrem alten Galan erhalten und er habe versprochen, ihr heute Abend ein schönes Perlenhalsband und noch anderen Schmuck zu bringen. Und außerdem die Hälfte der Jahresrente, die er ihr ausgesetzt habe. Lass mir nur die Zeit, sagte sie, seine Geschenke in Empfang zu nehmen. Ich schwöre dir, er soll sich keiner Gunst von mir rühmen dürfen. Denn bis jetzt habe ich ihn immer nur auf die Stadt vertröstet. Die Hände hat er mir freilich geküsst, Millionenmal. Und es ist nur gerecht, dass er für dieses Vergnügen bezahlt. 5.000 oder 6.000 Franken sind bei seinem Reichtum und seinem Alter, denke ich, nicht zu viel. Ihr Entschluss machte mich viel glücklicher als die Aussicht auf 5.000 Franken. Ich sah, dass mein Herz doch noch nicht alles Gefühl für Ehre verloren hatte, da es so froh war, dieser Schmach entgangen zu sein. Aber ich bin zu kurzen Freuden und langen Leiden geboren. Das Schicksal bewahrte mich vor dem einen Abgrund nur, um mich in einen anderen zu stürzen.
Das war in Am Morgen vorgelesen, die 5. von 15 Folgen aus dem Roman Manon Lescaut des Abbé Prévost. Übersetzt von Hans Reisinger. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, wenn Sie es lesen möchten. Und diese Produktion ist 1994 entstanden beim NDR in Hannover, Regie Anna Hartwig. Online finden Sie diese Folge auch für eine Woche, ndr.de/kultur in unserer App. Und am Montag um 8.30 Uhr geht's weiter. Und wie hat unser Nachrichtensprecher heute immer so hübsch altertümlich gesagt, ein Blick zur Uhr? Dann sage ich jetzt noch ein paar Takte Musik und dann die Nachrichten.
NDR Kultur Nachrichten.
um 9 Uhr mit Michael Hafke. Die Verhandlungen in Genf über ein UN-Plastikabkommen sind ein weiteres Mal gescheitert. Vertreter aus mehr als 180 Ländern konnten sich auf keinen gemeinsamen Vertragstext einigen. Katrin Hondl in Genf erklärt, wie es beim Thema Plastikvermüllung jetzt weitergehen könnte.
Ja, wie es jetzt genau weitergeht, ist noch unklar. Klar ist, sehr viele Länder sind bereit, jetzt weiter zu verhandeln. Eine andere Frage wird sein, ob man sich ja von dem sogenannten Konsensprinzip verabschiedet, das bei den Vereinten Nationen eigentlich immer das Ziel ist, nämlich dass sich alle Länder tatsächlich einstimmig auf ein Abkommen einigen. Aber wie gesagt, es ist noch unklar, wie es jetzt weitergeht. Darüber werden wir vielleicht in den kommenden Stunden mehr erfahren.
Vor dem Gipfel mit Kreml-Chef Putin heute Abend in Alaska hat US-Präsident Trump die Erwartungen erneut gedämpft. Es gehe vor allem darum, ein weiteres Treffen dann auch mit